Herzlich willkommen bei Mit Herz und Hake.
Der Podcast einmal quer durchs Gartenjahr. Wir sind Pflanzenarzt René Waders.
Und Hella Hofmann, Redakteurin bei der Zeitschrift Bild der Frau.
Und gemeinsam sprechen wir über das, was rund ums Gärtnern so anfällt.
Kommt mit uns ins Grüne, hier gibt's alles, was ihr wissen müsst. Herzlich willkommen zu einer Extra-Folge mit Herz und Hake, denn uns haben ein paar Fragen erreicht, Nachfragen zu den Themen, die wir über den Gartenmonat Juni und Juli bereits gesprochen haben. Und lieber René, vielen Dank, dass du wieder da bist.
Ja, hallo. Sprechstunde mit dem Pflanzenarzt ist jetzt.
Genau, absolut. Wir haben darüber gesprochen, dass man hartes Wasser mit Moos weich machen kann. Und jetzt war die Frage, wie lange darf denn das Moos im Wasser bleiben? Und wenn ich es abschöpfe, um damit zu gießen, kann ich das Moos quasi auch nochmal aufgießen?
Also normalerweise lässt man das Wasser 24 Stunden in diesem Moos liegen. Und wenn das Moos dann irgendwie, wenn man das Moos rausnimmt, ja, und dann bis zum nächsten Mal wieder am Licht lässt oder so, dann kann man das wieder benutzen, dann geht das auch. Aber wenn man das natürlich in der Kanne lässt, kommt kein Licht dran, dann fängt das auch irgendwann an zu faulen. Das sollte man dann nicht, dann nimmt man lieber neues Moos. Irgendwann würde das anfangen zu faulen und dann hat es natürlich keine Wirksamkeit mehr. Nicht immer in der Tasche, aber im Garten hat man meistens genug Moos und da kann man mal was Neues machen.
Aber es gibt ja zum Beispiel auch öffentliche Rasenflächen, wo ein bisschen Moos wächst, darf ich da eigentlich auch was pflücken?
Ja, natürlich. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Da kann man kann irgendwie mal an schattigen Ecken gehen, da ist so viel Moos, das ist auch nichts Schlimmes. Das alles kann man machen.
Wie viel Moos brauche ich denn auf einen Liter Wasser? Gibt es da so eine Faustregel?
Also sagen wir mal so, also zwei große Hände voll für so eine 10 Liter Gießkanne.
Okay, das ist ja überschaubar. Tatsächlich.
Ja, also man muss jetzt nicht irgendwie da säckeweise Moos schleppen.
Dann haben wir über die Brennnesseljauche gesprochen, die wir zum Düngen ansetzen und die ja auch so einen wunderbaren Geruch dann verbreitet. Da muss man ein bisschen aufpassen. Es kam die Frage, wann ist der beste Zeitpunkt, um Brennnesseln zu ernten? Weil irgendwann blühen die ja auch.
Genau, Blüte ist überhaupt kein Problem. Bis zur Blüte ist okay. Also Problem ist halt immer dann, wenn sie dann schon Saat angesetzt haben. Dann ist natürlich der Inhalt der Pflanze nicht mehr so hochwertig. Ja, da muss man halt so sehen, weil dann ist sie schon, also wenn sie die Blüte und also nach der Blüte und die Saat schon da ist, dann hat sie ihren Zyklus ja schon fast abgeschlossen. Ja, dann hat sie auch gar nicht mehr so viel Nährstoff. Also am besten ist bis zur Blüte ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt.
Das heißt, wenn wir relativ früh das einfach ansetzen, wir können dann ja auch so viel produzieren, dass wir ja eigentlich fürs ganze Jahr, vielleicht sogar fürs nächste Jahr dann auch noch haben.
Das Gute ist, man kann diese Brennnesseljauche dann abfüllen in Kanister und der hält sie 5 Jahre. Das ist überhaupt kein Problem. Man kann wirklich anfangen, seine Brennnesseljauche ansetzen, dann wirklich darauf achten, dass dieser Gärungsprozess wirklich abgeschlossen ist und die Jauche wirklich klar ist. Und dann kann ich sie in Kanister abfüllen und dann hält sie da ewig. Und dann dünge ich eben 1:10. Ja, also dann dünge ich halt immer, da wird die Jauche dann immer verdünnt und damit kann ich ja meine Pflanzen versorgen.
Wunderbar. Dann hast du erzählt, Schnecken mögen keinen Zimt und viele haben ja im Garten wirklich wahnsinnig viele Schnecken, die Blumen anknabbern, das Gemüse wegfuttern. Die Frage war, wo streue ich denn das Zimt genau hin? Auf die Pflanze oder auf der Erde um die Pflanze herum als Barriere?
Beides. Also Zimt lohnt sich wirklich nur so zum Beispiel, wenn man jetzt seine Dahlien im Kübel hat oder irgendwo, weil, also wenn ich einen großen Gemüsegarten habe, lohnt sich Zimt nicht. Warum? Weil dann Zimt nachher teurer ist wie der Salat, der mir abgefressen worden ist. Ja, also da muss man, das ist wirklich nur dafür gedacht, wirklich für Kübel, irgendwie so für kleinere Flächen. Da ist Zimt ganz gut, aber für große Gärten nicht. Das machen wir dann auch nicht. Und wir machen das dann eher mit dieser Lockmethode, mit dieser grünen Gurke, die habe ich ja auch erzählt, grüne Gurke und dem Brett. Das ist dann viel effektiver.
Und sag mal, Eierschale, habe ich jetzt auch gehört, Eierschale quasi sammeln, trocknen, klein machen und auch als Barriere nutzen.
Ich weiß ja nicht, wie viele Eier du so in der Woche isst. So.
Je nachdem, wie groß der Garten ist, muss man das verzehren.
Dann ist es eher so, dass man dann Muschelkalk sich besorgt. Also es gibt ja so gebrochenen Muschelkalk. Da muss man richtig eine Barriere machen, das heißt eine 10 cm breite Barriere. Und da brauchst du schon ein paar Eier für. Also da musst du schon eine Hühnerfarm haben irgendwo, damit sich das dann auch ja lohnt.
Also Muschelkalk dann eher, wenn es größer ist. Dann ist ja jetzt gerade auch Urlaubssaison, viele sind unterwegs und wenn man jetzt nicht gerade Nachbarn hat, die übernehmen können aus zeitlichen Gründen zum Beispiel, wie kann ich denn dafür sorgen, dass meine Pflanzen im Urlaub oder bei einem Kurztrip, ich bin ein paar Tage nicht da, ausreichend bewässern werden?
Also es gibt ganz einfache, also da muss man, ich bin ja immer froh, oder ich sage ja mal so, Gärtner ist immer toll, wenn es nichts kostet, aber ab und zu muss man dann auch mal in die Tasche greifen. Und zwar gibt es Bewässerungskegel, die kosten aber auch nicht viel. Das sind wirklich Tonkegel, da kommt so ein Schlauch rein und dieser Schlauch, den hängt man dann in einen Eimer mit Wasser oder in einer Flasche mit Wasser. Und durch die Kapillarkraft, ja, wenn der Tonkegel trocken wird, ja, wenn der austrocknet, zieht er das Wasser aus der Flasche, aus dem Eimer und bewässert so meine Pflanze. Und so kann ich dann wirklich ohne Probleme 2 Wochen in den Urlaub fahren und meine Pflanzen werden automatisch bewässert, ohne dass ich irgendeine Elektronik haben muss. Also es gibt natürlich noch viele andere Dinge, die man machen kann. Es gibt Bewässerungssysteme und so, die dann irgendwie mit Akku und Co. laufen. Aber diese Kegel sind die einfachen, das ist eine einfache Möglichkeit.
Und ein richtiges Bewässerungssystem lohnt sich wahrscheinlich auch erst ab einer gewissen Größe
des Gartens, also ne? Wirklich für einen großen Balkon oder so und wo man dann einfach sagt, so, ich bin sowieso ein bisschen fauler mit dem Gießen und dann lohnt sich das schon zu investieren und sagt, okay, dann nehme ich gleich ein Bewässerungssystem, Tröpfchensystem oder irgendwas.
Da muss man einfach mal ein bisschen gucken, was passt zu meinen Gartenbedürfnissen im Grunde.
So sieht's aus, genau. Genau. Und zu den Pflanzen, das ist ja auch immer wichtig. Ich muss hier mal gucken, wie viel Wasser brauchen die Pflanzen eigentlich.
Wir haben auch über Tagetes gesprochen. Da kam die Frage, kann ich diese Blüten, die auch wunderbar riechen, eigentlich auch essen?
Ja, kann man essen, aber nicht jede Sorte schmeckt. Also ich kann jetzt auch nicht genau sagen, also ich habe schon Tagetes gegessen. Die kriegt man immer mal auch im Restaurant so als Deko. Aber es gibt einige Sorten, die schmecken recht bitter. Muss man ein bisschen durchprobieren, aber das stimmt. Man geht nicht tot von. Also gar keine Frage. Also auch die Schnecken wissen, warum Tagetes so lecker ist. Also auch es geht. Können wir auch essen.
Und auf dem Essen sieht es ja auch richtig schön aus, ne? Tatsächlich.
Genau, sehr dekorativ.
Ja. Dann das Thema Hortensien, haben wir auch schon drüber gesprochen. Da kam die Frage, meine weißen Hortensienblüten werden braun. Woran liegt das und wie pflege ich sie richtig?
Ja, das liegt oft daran, wenn die weißen Hortensien so viel Sonne abbekommen, wenn sie nicht keinen halbschattigen Standort. Also eine Hortensie mag eigentlich keine heiße Mittagssonne. Das ist für die Hortensie und für die Blüte immer schlecht. Das heißt, nur eine Hortensie, die schön im Schatten steht, da hält die Blüte auch viel länger und dann ja wird so eine weiße Blüte eben auch nicht braun. Das ist das A und O. Darauf muss man achten.
Und kann man die dann noch retten?
Blüte nicht mehr. Außer man nimmt ein bisschen weiße Farbe und
das heißt,
was braun ist, ist braun.
Das heißt, wenn die braun geworden sind, dann direkt abschneiden?
Ja, muss man nicht. Also das ist halt mal so, wenn es in den Augen brennt, dann schneidet man sie weg. Aber wenn es nicht stört, kann man sie auch lassen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber vielleicht ändert man den Standort im Herbst dann und sagt ganz einfach, okay, dann suche ich vielleicht einen etwas besseren Standort, wo nicht so viel Sonne ist.
Okay. Gibt es eigentlich eine Faustregel, wenn ich eine Hortensie im Topf oder großen Kübel habe, wie viel Wasser sie brauchen, wie oft sie gegossen werden muss?
Hortensie heißt ja Hydrangea, Wasserschlürfer. Also die freuen sich natürlich immer darüber, wenn sie immer feucht sind. Und da kommt es natürlich immer aufs Wetter drauf an. Da kann man jetzt nicht pauschal sein, ja, 5 Liter. Nein, also da kommt es natürlich auch, wie groß ist der Kübel. Also grundsätzlich immer gucken, dass die feucht gehalten werden, dass sie dann eben nicht in der Sonne stehen. Ja, das ist ganz wichtig. Dann ist auch alles gut. Dann wächst so eine Hortensie auch.
Gleiches gilt wahrscheinlich, wenn sie im Boden eingepflanzt sind.
Ja, ja, auf alle Fälle. Im Boden ist es noch viel besser, weil im Boden hat die Hortensie ja Möglichkeiten, auch tiefer zu wurzeln und an Wasserreserven ranzukommen, wo zum Beispiel so eine Hortensie im Kübel natürlich keine Möglichkeit hat.
Halbschatten ist wichtig, trotzdem manchmal knallt ja die Sonne vielleicht dann doch drauf, weil sie auch an einem Standort steht, wo es vielleicht dann auch hübsch aussieht und da ist ein bisschen Sonne. Wie viele Sonnenstunden maximal verträgt denn eine Hortensie und soll ich sie sonst abdecken? Hilft ein anderer Sonnenschutz?
Also, es ist immer so, Morgensonne kein Problem, Abendsonne kein Problem, nur die heiße Mittagssonne, das ist ein Problem. Und dann müsste man die schattieren, wenn man dann die Blüte ein wenig, ja, ich sag mal, schützen möchte. Dann nimmt man Schattierlein, altes Bettlaken, legt es da drüber, aber wer macht das schon? Also, ja.
Dann ja auch nicht mehr so schön aus. Ich meine, dann haben wir nichts mehr davon, dass sie so, auch so dekorativ.
So ist es dann halt wirklich, man wird immer Probleme haben, die Blüte wird immer schnell verblühen, es wird immer irgendwelche Blattflecken geben. Das ist immer leider ein bisschen problematisch.
Es gibt ja Hortensien in ganz verschiedenen Farbrichtungen auch. Rot, weiß, blau.
Genau, und man kann natürlich Man kann natürlich auch überlegen, ob man dann vielleicht eine Rispenhortensie nimmt. Eine Rispenhortensie ist natürlich viel stabiler und nicht so empfindlich wie eine Bauernhortensie.
Ist aber nicht so, dass eine pinke Hortensie jetzt andere Eigenschaften hat als eine blaue Hortensie zum Beispiel.
Ja, doch. Ja, ja, ja. Eine blaue Hortensie, die braucht einen sehr sauren Boden, sonst wird sie irgendwann rosa. Ja, bei den Bauernhortensien ist das so. Natürlich ist auch bei so einer Pinke, die ist natürlich nicht so ganz anfällig gegen diese Sonneneinstrahlung wie eine ganz weiße. Eine weiße Blüten sind immer empfindlich. Es ist immer empfindlich. Aber eine farbige Blüte ist immer unempfindlicher.
Dann noch die Frage, hast du einen Geheimtipp aus deiner langjährigen Erfahrung für die beste Blüte?
So, es kommt natürlich immer auf die Hortensienart drauf an. Das heißt, wenn wir jetzt über eine Bauernhortensie sprechen, ist mein bester Tipp, die Hortensie winterfest zu machen. Das heißt also, dafür zu sorgen, dass die Hortensie keinen Frost im Winter oder im Frühling abbekommt. Ja? Also der Frost im Frühling oder im Frühjahr ist das Gefährliche für die Bauernhortensie, weil die dafür sorgt, dass dann die Blüten verfrieren und sie dann gar nicht mehr alle Blüten rausbringt, die sie im Vorjahr nämlich angelegt hat. Darum, ganz wichtig, das heißt also am besten irgendwie in ein Gitter nehmen, altes Karnickeldraht um die Hortensie wickeln, vollfüllen mit Laub und im Winter über, wenn die große Frostgefahr vorbei ist, dann das Laub erst entfernen und dann ist keine Blüte verfroren und dann habe ich die beste Blüte.
Erinnere uns nochmal dran, wann wir zurückschneiden.
Ja, im Frühjahr. Die Bauernhortensien, die Strauchhortensien, die Rispenhortensien, die werden auch im Frühjahr zurückgeschnitten. Aber da ist es wichtig, zum Beispiel, wenn ich da die beste Blüte haben möchte, muss ich die unbedingt zurückschneiden, weil die blühen nämlich am einjährigen Holz, ja, ganz wichtig. Und auf einen starken Rückschnitt erfolgt ein starker Austrieb und eine schöne, starke Blütenbildung. Was bei der Bauernhortensie natürlich nicht ist, wenn ich die zurückschneide, im Frühjahr schneide ich alle Blüten weg.
Und die Hortensie dünge ich dann auch mit der Brennnesseljauche, die ich angesetzt habe?
Zum Beispiel, oder ich nehme auch einen Rhododendron-Dünger, geht auch. Und dann, weil die Hortensie ist eine Moorbeetpflanze, die braucht einen leicht sauren Boden und da würde so ein Rhododendron-Dünger auch.
Alle 2 Wochen oder wie oft braucht die Hortensie den Dünger?
Kommt immer darauf an. Wenn ich einen Langzeitdünger habe, mache ich das einmal. Ja, und dann ist es okay, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Rhododendron auf Schafwollbasis habe, mache ich das einmal und dann reicht das hin. Wenn ich mal eine Jauche nehme, dann mache ich das so, ja, ich sag mal, so 6-mal im Jahr.
Okay, das ist ja überschaubar.
Alle 14 Tage, so, ja, genau, ist jetzt nicht so dramatisch.
Alles klar. Super, vielen Dank, dass du noch die Nachfragen beantwortet hast. Und wer jetzt Lust hat, reinzuhören, Juni, Juli, die Folgen gibt es schon und August. Da legen wir auch demnächst nach. Vielen Dank, lieber René. Ich entlasse dich wieder in deinen Garten.
Ja, alles klar. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.